Es gibt einen berühmten Dialog zwischen dem Philosophen Jürgen Habermas und dem früheren Kardinal Josef Ratzinger, später Papst Benedikt. Darin erklärt Habermas, dass er an sich religiös unmusikalisch sei, jedoch müsse man Religion auch danach beurteilen, was sie in einer Gesellschaft bewirke. Mein heutiger Gast ist der Ansicht, es gebe bei uns eine andere Gesellschaft, die sich aus der Religion des Islam definiere. Im Alltag sei zunehmende Religiosität deutlich sichtbar. Der öffentliche Raum islamisiere sich, zumindest in den Städten mit hohem muslimischen Bevölkerungsanteil. Wir haben keine Antwort darauf, sagt er, aber deshalb dürfen wir das Fragen nicht verbieten. In 1222 schon gar nicht. Deshalb geht es heute um das Buch Die andere Gesellschaft, Ullstein, 19,99 €. Sein Autor ist der Neuköllner Bürgermeister Heinz Buschkowski, SPD. Herzlich willkommen.
Herzlichen Dank.
Herr Buschkowski, Sie haben mit vielen Menschen in Ihrem Bezirk gesprochen, vor allem auch mit den gut Integrierten, zum Beispiel mit einem türkischen Elternvertreter. Der hat ja offenbar richtig vom Leder gezogen. Wie zeigt sich denn das, was ich in der Einleitung gesagt habe, diese Islamisierung des Alltags, gerade dort in der Community?
Dass der Druck immer größer wird auf diejenigen, die eigentlich, wie wir beide vielleicht sagen würden, ein völlig normales Leben führen. Dass sie immer weiter in einen Erklärungszwang kommen, warum die Töchter kein Kopftuch tragen, warum sie es mit den Essensvorschriften so nicht genau nehmen. Und deswegen tauchen sie einfach ab. Und sie können das auch im Straßenbild sehen. Wenn sie in Neukölln sich ein bisschen ins Straßencafé setzen oder zu mir ins Büro kommen und wir schauen gemeinsam aus dem Fenster, dann werden sie sehen, dass sich das Straßenbild eindeutig schon durch die Kleidung der Menschen verändert hat zu dem Neukölln, in dem ich mal groß geworden bin. Der Großteil der Frauen, die am Rathaus vorbeigehen, befinden sich in einer Vollverhüllung.
Das heißt also, auch die besser Integrierten sind diesem Druck ausgesetzt und geben ihm auch nach?
Na, noch viel stärker als ich, weil ich bin ja nicht die Zielscheibe. Von mir erwartet man das nicht. Ich bin ja einer von denen, die sie die Deutschen nennen. Der Druck wird ausgeübt über die eigenen Leute, über die Landsleute. Es wird versucht, die reinzuschließen, zu sagen, du bist doch einer von uns. Du musst unsere Regeln befolgen. Und unsere Regeln sind wie folgt. Und es wird immer weiter versucht, ein religiöses Band zu binden. Also läppigste Beispiele im Alltag, Klassenfahrt in einer Schule. Und plötzlich erhebt sich die Forderung, in der Klasse sind mehrere muslimische Mädchen, dass Begleiter mitgenommen werden, die die Mädchen auf der Klassenfahrt muslimisch betreuen. Also ich sag mal, als ich zur Schule ging, da war nie irgendeiner bei, der uns konfessionell betreut hat. Also Religion spielt auf der Klassenfahrt plötzlich eine dominierende Rolle. Oder vor den Schulen stehen Leute, verteilen Flugblätter an Mädchen, die da nicht etwa mit Bauchfreischirt zur Schule kommen, sondern in Jeans und einem Pullover. Und dann wird ihnen erklärt, dass das sündig sei, weil es ist Männerkleidung, es modelliert den Körper. Und die Mädchen sollen gefälligst Kleidung tragen, wie sie einer Muslima angemessen
Aber
ist.
Aber wer ist das? Wer tut das?
Das sind die Organisationen, die sich immer mehr zusammenfinden, von denen wir, denke ich mal, vor 5, 6 Jahren noch nicht mal den Namen wussten. Ich weiß nicht, wie lange Ihnen ein Begriff wie Salafisten geläufig ist. In die Wiege war er mir nicht gelegt. Oder urplötzlich, seit ein paar Wochen kennen wir einen Begriff wie Islamischer Staat. Das sind alles Dinge, die sich aus einer zunehmenden Religiosität, aber einer konfrontativen Religiosität, also wo man nicht mit dem anderen gemeinsam eine Erleuchtung, einen Frieden, eine spirituelle Ebene versucht zu entdecken, sondern wo man den anderen offensiv mit seiner Religion begegnet und sagt, so ist das und erwarte jetzt von dir, dass du mir hier den gehörigen Respekt entgegenbringt. So, das nennt man Fundamentalismus. Das ist Orthodoxie. Alle solche Dinge, die ein anderes Denken nicht zulassen, das ist ja der Sinn von Fundamentalismus und Orthodoxie, die sind natürlich etwas, was in unserer Gesellschaftsordnung überhaupt nicht üblich ist.
Es leiden vor allem offensichtlich die Mädchen darunter und Sie haben sie gefragt, ob sie ihre Kinder auch so erziehen würden. Die Mehrheit der deutschen Jugendlichen sagt auf diese Frage, ja, wir wollen unsere Kinder genauso erziehen, wie wir erzogen wurden. Was sagen denn die Türkinnen?
Also es ist nicht beschränkt auf Türken, es ist beschränkt auf Angehörige des Glaubens. Das kann über mehrere Ethnien gehen, aber wenn Sie in der Wissensaneignung erfolgreiche Jugendliche fragen, also die Abitur haben, dann merken Sie schon, dass da was passiert. Da wird schon gesagt, nein, ich würde meine Kinder anders erziehen, freier, ich würde ihnen die Fragen gestatten, ich würde einfach auch zu Hause mehr Demokratie walten lassen. Ich habe eine junge Frau gefragt, 22, Abitur, wird zu Hause unter dem Deckel gehalten wie eine 14-Jährige. Und dann fragt, sagen Sie, wenn Sie nach Hause kommen und Sie öffnen die Wohnungstür, ist das, als ob Sie eine andere Gesellschaft, in eine andere Welt treten? Und sie antwortete, ja, wenn meine Freundinnen wüssten, wie es bei uns zu Hause zugeht, sie würden vom Stuhl fallen. Wenn Sie dann aber auch mit jungen Mädchen reden, die das nicht so geschafft haben, wo der Schulabschluss daneben ging, da erleben Sie auch im Interview viel mehr Aufgabe. Da ist viel mehr die Begründung, ja, aber das darf ich nicht. Warum dürfen Sie das nicht? Das verbietet mein Glaube. Oder das ist bei uns anders. Das machen die Deutschen. Bei uns ist das nicht üblich. Wenn ich ein Mädchen frage, sagen Sie mal, Sie stehen an der Ecke mit einem jungen Mann, also ich rede jetzt über 18-Jährige, 19-Jährige, an der Ecke mit einem jungen Mann, halten Händchen, Ihr großer Bruder fährt vorbei. Was passiert, wenn Sie nach Hause kommen? Da kommt die ganz schlichte Antwort, überhaupt nicht irgendwie verschämt. Dann setzt es Hiebe. Das sind so die Dinge, wo ich sage, das ist doch eine Welt, die wir gar nicht mehr kennen. Das ist doch eine Welt, wo es als sündig gilt und als völlig undenkbar, dass ein Mädchen mit 15, 16 Jahren ein Jahr als Austauschschülerin nach Kanada geht, dass sie als Au-pair-Mädchen nach Kopenhagen geht. Da denkt sich doch bei uns kein Mensch was bei. Heute gibt es Seminare und Unterrichtungen, wie man den Biologieunterricht umschifft, den Sportunterricht, das Schwimmen lernen. Also es findet etwas statt, was eigentlich mit unserer heutigen Kultur, einer westlichen Demokratie, einer Gesellschaftsform, die den Einzelnen in seinen Werten respektiert.
Mit Errungenschaften auch, Emanzipation der Frau.
Das ist da alles völlig weg. Und dieser fundamentalistische Religionsansatz, den ja insbesondere die Salafisten pflegen, der hat das Ziel, uns in eine Gesellschaftsordnung von vor 1400 Jahren zurückzubieben, uns zu sagen, wie hat die Schöpfung uns überbracht durch den Propheten vor 1400 Jahren die menschliche Gesellschaft geformt. Die haben wir zu befolgen. Der Mensch ist nicht befugt, die Gesetze Gottes zu hinterfragen, zu ändern, sondern er hat sie zu befolgen. Ich sage, ja, der Mensch macht die Gesetze, der Souverän ist bei uns das Volk, nicht Allah. Und Gesetze, die mir nicht gefallen, die will ich ändern. Dafür muss ich Mehrheiten erringen. Das kommt in einer fundamentalistischen Religionsauslegung überhaupt nicht vor.
Ich will noch ein bisschen bei den Frauen bleiben. Es gibt ein ganz klares Zeichen für gute Integration. Das ist nämlich die Heirat mit der Bevölkerung des Einwanderungslandes. Das war bei Türken zum Beispiel oder Arabern schon immer schwierig, wenn da ein Mädchen mit einem Deutschen nach Hause gekommen wäre. Ist das immer noch so oder ist das jetzt auch schwieriger geworden? Und zwar selbst bei denen, die man wirklich für gut integriert, gut ausgebildet hält?
Also das ist eine ganz sensible Frage. Da hat sich das nicht sehr aufgeweicht. Da müssen Sie dann wirklich schon auf die Familien treffen, die einen sehr weiten Fokus haben. Da sind Sie denn im Akademikerbereich und gerade die Vermählung der Töchter ist ein ganz entscheidender Faktor des Ehrverhaltens, weil auch nur die Töchter können die Ehre der Familie beschmutzen. Junge eigentlich kaum. Mir sagte einer meiner Gesprächspartner auf die Frage hin, können denn Jungs die Ehre der Familie nicht gefährden? Naja, eigentlich nicht, nur wenn sie Drogen nehmen oder schwul sind. Eine unglaubliche Antwort. Aber Mädchen, die Unberührtheit, die Jungfräulichkeit der Mädchen, das ist der Ehrfaktor schlechthin. Deswegen müssen sie überwacht werden. Deswegen müssen sie ständig beschützt werden vor der Geilheit und den Übergriffen der Männer. Das heißt, die Frau wird eigentlich nur gesehen als Sexualobjekt. Sie hat den Haushalt zu führen, sie hat Kinder zu kriegen und sie hat alles zu tun, damit niemand auf die Idee kommt, sie irgendwie begehrenswert zu finden. Und deswegen hat sie fremden Männern nicht die Hand zu geben. Das machen schon Grundschulkinder, die der Lehrerin nicht die Hand geben, weil sie nicht unrein werden wollen und so weiter und so weiter.
Andererseits gibt es aber auch Frauen, die sagen, wenn meine Tochter mit einem frommen Muslim nach Hause kommt, das wäre eine Katastrophe.
Ja, das stimmt. Es gibt dann noch die Unterschiede zwischen den Glaubensrichtungen, die für uns eigentlich völlig überlebt sind. Sicherlich Ehen zwischen Katholiken und Protestanten waren vor einem Jahrhundert nur auch nicht gerade das Beliebteste. Ja, und da gab es auch Pfarrer, die sich geweigert haben, diese Ehe kirchlich zu schließen. Aber das, was ich an Ablehnung erfahren habe in Gesprächen, eine Alevitin antwortete mir auf die Frage, was sie denn sagen würde, wenn ihr Sohn mit einer Deutschen nach Hause kommt. Da sagte die kurz angebunden, lieber eine Deutsche als eine Sunnitin. Also die Differenzen, die Reibungen zwischen einzelnen Glaubensrichtungen, Sunniten, Schiiten, Aleviten, sind massiv.
Der Elternvertreter, von dem ich schon gesprochen habe und über das Gespräch mit ihm berichten Sie, muss ja offenbar so vom Leder gezogen haben, dass selbst Sie sagen, das schreibe ich lieber nicht. Was war denn der Tenor?
Der Tenor war, die Deutschen sind Weicheier. Sie lassen sich an der Nase herumführen und man müsste ganz anders als Gesellschaft reagieren. Und das zum Teil mit sehr drastischen Vorschlägen, die ich auch gehört habe von türkischen, arabischen Sozialarbeitern im Jugendclub und. Es kam eigentlich immer durch, das, was im Wesentlichen auch meine Gefühlswelt ist, dass eine Gesellschaft sich nicht geschehen lassen kann. Sie muss ihre Zukunft selbst gestalten. Sie muss dort, wo ihre Werte auf den Prüfstand gestellt werden, intervenieren. Dort, wo das, was für uns die Basis unseres Zusammenlebens ist, nämlich jeder hat das Recht auf ein selbstbestimmtes Leben. Jeder kann selbst entscheiden, wie er sein Leben führen will. Jeder hat auch Anspruch darauf, dass ihm Respekt für seine Entscheidung entgegengebracht wird. Toleranz, ob ich das, wie Sie sich entschieden haben für Ihr Leben, ob ich das wirklich gut finde und für mich auch akzeptieren würde oder nicht, das ist völlig unwichtig. Hauptsache, Sie haben es für sich so entschieden. Und das ist eben in dieser tradierten Welt, die ja auch ein brutalstes Patriarchat sind, wo ja zu Hause der Baba-Herrscher über Leben und Tod ist, wie wir aus grauenvollen Familientragödien wissen. Das ist eine Lebensform, eine Familienform, die wir eigentlich mindestens vor 150 Jahren hinter uns gelassen haben und die seit der Reformation und insbesondere seit der Aufklärung eigentlich in diesen breiten Mitteleuropas einfach nicht mehr die Art ist, wie Menschen miteinander leben wollen.
Aber wenn selbst Sozialarbeiter mit Migrationshintergrund, wie man das immer dann so sagt, so vom Leder ziehen, dann muss doch da ein Mordsfrust dahinter stecken und eine Mordsbelastung in dieser Arbeit.
Ja, natürlich herrscht da ein Mordsfrust, weil der arabische Sozialarbeiter, der türkische Elternvertreter, der Unternehmer, der Gewerbetreibende, das sind ja alles integrierte Leute. Die nehmen sie im Alltag und ich auch nicht, überhaupt nicht mehr als Migranten wahr. die sind Teil dieser Gesellschaft, die haben bei uns ein bisschen die Hautfarben nuanciert. Wir sind inzwischen erheblich bunter geworden, auch vom Anblick her. Die ärgern sich darüber. Sie ärgern sich darüber erstens, weil sie in einen Topf geworfen werden. Ihr seid so? Nein, die sind überhaupt nicht so. Und sie ärgern sich darüber, weil ihre eigenen Leute ihnen das Leben vergällen.
Wie?
Dadurch, dass die Erwartungshaltung geübt wird, du kannst dich doch auch so verhalten wie wir. Und warum machst du denn da eigentlich mit den Deutschen rum? Mit dem Westen? Wir stehen ja auch für diesen Erzfeind. Nicht? Für die muslimische Gesellschaft international gibt es nur einen Erzfeind, den Westen. Der Westen ist auch daran schuld, dass der Islam verwässert wurde, verunreinigt wurde. Und deswegen muss man auch zurück zur Urform des Islam vor 1400 Jahren, zur absolut reinen Form. Das ist ja auch das Ziel im Moment von IS, die Errichtung eines Kalifats. Also das ist ja ein Glaubenskrieg, wo es gar nicht um den Glauben geht. Denn aus dem Fundamentalismus entsteht der Islamismus. Und Islamismus hat mit Religion gar nichts zu tun. Islamismus ist eine politische Herrschaftsideologie. Da geht es nicht um den lieben Gott und da geht es nicht um Frömmigkeit, sondern da geht es um Macht. Und um Macht auch auf Kosten derjenigen, die man dafür töten muss. Und ich sag mal, was ist das für eine religiöse Einstellung, wie die Menschen ja von sich behaupten, vor der die Glaubensbrüder, nämlich die Muslime, zu Hunderttausenden fliehen. Und deswegen reden wir hier nicht über die Muslime oder den Islam, sondern wir reden eine in rasender Geschwindigkeit erstarkende Form eines fundamentalistischen orthodoxen Islam. Man rechnet inzwischen 40.000 bis 50.000 Menschen in Deutschland zu den Islamisten. Die Salafisten zählt man zu 5.000. Dafür, dass sie vor einigen wenigen Jahren noch überhaupt kein Mensch kannte, also außer wir in Neukölln mit der Al-Nur-Moschee, da ist das schon ziemlich sportlich, was die Herrschaften da vorlegen. Aber wir sehen das ja auch in anderen Ländern.
Was Demokratie theoretisch und Demokratie praktisch natürlich Sorge bereiten muss, ist eine Studie des Wissenschaftszentrums Berlin, die Sie zitieren. 9.000 Muslime wurden da in 6 europäischen Ländern befragt und 2/3 stellen religiöse Werte über die Werte der Demokratie. Welche Schlüsse ziehen Sie daraus?
Naja, da ist erstmal der Schluss daraus zu ziehen, dass diese Verinnerlichung, wie sie zum Beispiel ich erfahren habe, der in diese Gesellschaftsform hineingeboren wurde 1948, in der es völlig selbstverständlich war, dass es Religion gibt, auch ich bin getauft, aber dass diese Religion nicht in unserem Alltag von entscheidender Bedeutung ist, wie wir in die Schule gehen, wie Vater arbeiten geht, sondern dass die Religion etwas ist, die wir zu besonderen Feiertagen pflegen, der eine jeden Sonntag in die Kirche geht, anderer nur sporadisch. Also die Religion spielt im Alltagsbewusstsein eine viel, viel größere Rolle, als es in Mitteleuropa bei der Mehrheit der Menschen üblich ist. Es gibt aber eine andere Studie und dann wird es völlig verrückt. 80% der befragten Muslime sagen, die Gesellschaftsordnung und das Staatswesen in Deutschland ist hervorragend und gut. Es sollte nicht geändert werden.
Widerspricht.
Das scheinbar. Passt ja auf den ersten Blick nicht. Aber ich glaube, es passt schon ein bisschen. Weil die sagen, ich bin sehr religiös und für mich ist die Religion ganz wichtig. Die meinen natürlich zum Teil Dinge, die wir auch meinen. Die sind schon über diese Stufe auch hinaus, dass das was zu tun hat, was sie da am Tag einkaufen. Zum Beispiel meine Gesprächspartner. Es war ein verschwindend geringer Teil, die mir auf die Frage, ist Religion für sie wichtig? Sind sie religiös? Die gesagt haben, nein. Und die meisten, fast alle haben eigentlich gesagt, ja. Ich habe einen Gesprächspartner gehabt, der hat seine Kinder zum Studieren in die USA geschickt, der mir gesagt hatte, natürlich bete ich 5-mal am Tag. Oder ein anderer sagt, ich kann einen Tag nicht beginnen ohne mein Gebet.
Ja, kann er ja.
Ja, ja, also ich will damit sagen, dass alle die, die da sagen, mir ist die Religion wichtig, das sind nicht unbedingt Gotteskrieger. Das kann auch ihr Änderungsschneider sein und das kann auch der Schalterbeamte in der Bank sein, der ihnen gegenübersteht. Ich kann Ihnen nur sagen, meine Gesprächspartner, die hatten mit Dingen, die ich ja geißle, überhaupt nichts zu tun, wo ich sage, ich möchte keinen Gottesstaat. Ich möchte auch nicht in einem Gottesstaat leben. Wir sind keiner und ich werde alles dafür tun, dass wir es auch nicht werden. Aber das ist in Deutschland nicht mehr die allgemeine Übereinkunft, dass alle so denken.
12:22 zu Gast bei Ingo Kahle. Heute der Neuköllner Bürgermeister Heinz Buschkowski, SPD. Und wir reden über sein Buch »Die andere Gesellschaft«. Ihr Vorwurf, Herr Buschkowski, an die Mehrheitsgesellschaft ist ja, und das darin unterstützen Sie auch aufgeklärte Türkinnen zum Beispiel, die Kollegin, die ihr Buch an diesem Mittwoch vorgestellt hat zum Beispiel, sagt, ihr schaut nicht hin. Jetzt geben Sie uns doch bitte mal einen Tipp, wo wir denn genau hinschauen und wie sollen wir das machen?
Ihr schaut nicht hin, ist auch gemeint, ihr wollt Probleme nicht wahrnehmen. Weil wenn ihr Probleme nicht seht, dann könnt ihr euch auch damit nicht beschäftigen und ihr könnt sie dann auch nicht angehen, euch entgegenstellen. Ich geißle diese beobachtende Gesellschaft, dieses Zurückziehen auf den ersten Rang. Ich sage, eine Gesellschaft muss intervenieren. Das hat zum Beispiel etwas damit zu tun, was geschieht an unseren Schulen, wie reagieren wir darauf, wie gehen wir mit Rektorinnen, mit Lehrerinnen, mit Lehrern um, die sich entgegenstellen, wo es dann Anzeigen gibt beim Antidiskriminierungsrat und. Das Geschrei ist ja immer gleich sehr groß. Unterstützen wir die? Sagen wir, jawohl, du hast recht. Oder sagen wir, muss das sein? Musst du so provozieren? Schulen, in denen gesagt wird, bei uns wird geduscht nach dem Sport. Basta. Bei uns nehmen alle am Schwimmunterricht teil. Ende der Durchsage. Wir diskutieren nicht. Im Gegenteil, wir produzieren ja Lehrerhandreichungen, in denen steht, vermeiden Sie es, die Schüler moralisch zu überwältigen. Also das hört sich alles nicht so an nach einer kämpferischen Gesellschaft. Und da, glaube ich, liegt ja auch der Fehler. Und wenn wir sagen, das sind doch alles Einzelfälle, was interessiert uns das? Das hält doch den Weg des großen Ganzen nicht auf. Dann kann ich eben halt nur sagen, dass alle Prophezeiungen der Vergangenheit, wie sich eine ignorante Gesellschaft für Integration und für den Gesellschaftsweg negativ auswirkt, bisher eingetroffen sind. Ob es Heinz Kühn war, schon 1979, ob es Marie-Louise Beck war, Mitte der 80er Jahre, die sagte, es bahnt sich eine Katastrophe an. Also bei der Bildungsferne, bei den jungen Leuten, die keine Schulabschlüsse machen, bei den jungen Damen, die nach wie vor daran gehindert werden, ein eigenes Leben zu formulieren und zu entwickeln. Und da bin ich schon der Auffassung, da darf die Gesellschaft nicht abseits stehen. Was machen wir denn nun? Werfen wir die Leute alle ins Gefängnis? Machen wir das Sarkozy-Spiel? Setzen wir sie in einen Bus? Fahren sie an die Grenze? Nein, so geht das ja alles nicht. Die Kinder, die heranwachsen, sind Kinder des Landes, das sind unsere Kinder. Und wir müssen sehen, dass sie so aus der Schule kommen wie die 22-Jährige, die gesagt hat, meine Kinder werden anders erzogen werden. Das ist es. Solange wir Kinder in der Schule so ausbilden, dass sie anschließend nahtlos im Jobcenter sind und ihr Heil bei einem Prediger finden, der sagt, wir sind die Guten und unsere Aufgabe ist, möglichst alles Verbindende mit den Deutschen und der westlichen Welt abzutrennen und zu verhindern, dass sie da ihre Zukunft sehen. Da haben wir irgendwas falsch gemacht.
Ist es denn so, Sie berichten das ja in Neukölln, dass dann abends oder sagen wir mal nachts ein, manche nennen das lockerer Rundgesang, stattfindet. Autos werden geparkt, auch in dritter Reihe. Und dann, wenn die Polizei kommt, dann stehen da plötzlich ganz viele Menschen und attackieren die Polizei. Die Frage ist natürlich schon, muss man da jedes Mal dann doch mit einer Hundertschaft Polizei anrücken? Oder sagt man, das ist eben so?
Ja, das machen wir ja im Moment. Das ist eben so. Und es gibt das Prinzip der Verhältnismäßigkeit der Mittel. Und man kann nicht jedes Mal wegen einer Lärmbelästigung oder wegen falsch geparkter Autos eine Art Bürgerkrieg in einem Stadtviertel beginnen.
Aber so Vorfälle gibt es doch öfter.
Ja, die natürlich gibt es öfter. Und die Grenze wird auch immer weiter gesteckt. Heute geht es um die Lärmbelästigung. Morgen stiehlt man den Polizeibeamten die Waffe oder schlägt ihm die Mützen vom Kopf oder versucht, den Funkfang umzustürzen. Übermorgen ist es die Gefangenenbefreiung am Abschnitt. Es geht ja immer weiter. Und von daher bin ich eher ein Anhänger von klaren Ansagen dort, wo die Gesellschaft und unsere Polizeibeamten sind unsere Gesellschaft. Sie sind von uns beauftragt, die Normen der Gesellschaft durchzusetzen im Alltag. Dort, wo unsere Gesellschaft angegriffen wird, da muss sie klipp und klar reagieren und sagen, so funktioniert das bei uns nicht. Das heißt nicht, jeder Einwanderer ist ein böser Mensch und steht erstmal unter Generalverdacht. Das sehe ich so überhaupt nicht. Aber es heißt auch, hier gilt die Norm dieses Landes und wem sie nicht gefällt, dem müssen wir sie erklären.
Was Sie ja mit Ihrem Buch machen wollen, ist deutlich machen, dass es ein Auseinanderdriften dieser Gesellschaft gibt. Das ist ja zum Beispiel auch das, was Sie mit Ender Cetin gesprochen haben von der Schittlik-Moschee in Neukölln. Der äußert genau diesen Punkt. Und andererseits zitieren Sie einen Psychologen, der sagt, nie und nimmer werden wir diese Kreise in irgendeiner Weise demokratisieren können. Das ist ein ziemlich pessimistisches Bild.
Ich teile die Auffassung, dass es fast eine Sisyphus-Arbeit ist, einen Ideologen, egal welcher Ideologie er anhängt. Es gab auch schon andere Ideologen in der Menschheitsgeschichte, die den Beleg dafür lieferten, dass es erlaubt ist, andere Menschen zu malträtieren. Aber dass sie Ideologen umerziehen und zu Demokraten machen, zu toleranten, liberalen Menschen, ich glaube, da nimmt man sich ganz schön was vor. Ich glaube, dass es ein erfolgreicherer Weg ist, erstens dafür zu sorgen, dass diese Erscheinungsform nicht über permanenten Zulauf, und zwar steigenden Zulauf, verfügen. Und zweitens, dass junge Leute sagen, mit euch will ich nichts zu tun haben, ich stelle mir mein Leben anders vor. Es kann nicht sein, dass wir an einer Stelle, in einer großen Grundschule, ein großes Elternzentrum bauen, damit Eltern dort auch teilnehmen an der Schule, am Wissenserwerb ihrer Kinder, dass sie selbst dort Sprachkurse belegen können. Und dieses Elternzentrum ist leer. Und 500 Meter weiter Luftlinie ist die Al-Nur-Moschee, die hat auch ein Elternzentrum. Und dieses Elternzentrum ist brechend voll. Und an dieser Al-Nur-Moschee, dem Hort des Salafismus in Berlin, ist auch noch eine Koranschule mit 400 Plätzen, wo die Kinder ausgebildet werden. Und für die Eltern ist es wichtiger, dass die Kinder in der Koranschule funktionieren und sie keine bösen Ansprachen aus der Moschee erhalten. Das ist erheblich wichtiger als eine 5 in der Grundschule. Und darum geht es eigentlich. Es geht darum, den Fundamentalisten einfach das Wasser abzugraben. Und im Moment ist der Zug in unserer Gesellschaft genau gegenläufig. Und wohin Fundamentalismus führt, das sehen Sie, wenn Sie abends die Tagesschau einschalten.
Jetzt will ich aber nicht nur mich auf den Fundamentalismus fokussieren, sondern Sie sagen ja auch, da verändert sich so schleichend etwas in unserer Gesellschaft und machen das fest an der Justiz. Ist die Justiz dazu nachlässig oder ist sie sogar, den Eindruck erwecken Sie jedenfalls, hin und wieder massiv unter Druck?
Also ich will gar nicht den Eindruck erwecken, sondern ich referiere über längere Passagen, das ist richtig, Urteile. Urteile, die in ihrer Begründung auch eingehen auf kulturelle Hintergründe der Täter, auf religiöse Hintergründe, bis hin zu diesem Wahnsinnsurteil, wo ein Entscheidungsbegehren einer Frau wegen ständiger körperlicher Angriffe abgelehnt wurde mit der Begründung, der Ehemann ist es aus seinem Kulturkreis so gewöhnt, dass man auch Frauen verdrischt und deswegen ist das kein Entscheidungsgrund. Das haben wir, glaube ich, heute überlebt, dieses Urteil. Aber es gibt immer wieder die Begründungen, der Täter befand sich in einem Ausnahmezustand, in einem Zwiespalt zwischen seinen traditionellen Verwurzelungen und der hiesigen Gesellschaftsordnung. Obwohl auf dem Papier der Bundesgerichtshof ziemlich klar eigentlich und für jeden verständlich gesagt hat, es zählen die hiesigen Gesetze und die hiesigen Normen und nicht die Traditionen, die jemand mit ins Land bringt. Aber in der konkreten Urteilsfindung ist das doch anders. Und dann hat es mich schon erschüttert, dass zum Beispiel bei einer Tagung von Kriminalisten, Staatsanwälten und Polizeibeamten sehr offen darüber geredet wurde, dass natürlich auch unsere Justiz nicht unangreifbar ist und auch, dass Menschen, die in unserem Rechtsapparat arbeiten, eine Familie haben und dass an denen Drohungen nicht vorbeigehen. Das ist das Formale. Das Zweite ist, dass wir bisher eigentlich nur zugucken, was in einer sogenannten Paralleljustiz geschieht. Es gibt darüber Bücher inzwischen, aber wir haben eine Form von Justiz über Friedensrichter, wo eben Menschen sagen, wir brauchen die deutschen Gerichte nicht. Wir regeln das alles unter uns und es gibt dann auch einflussreiche Leute, die sagen, nein, lass sie doch. Das entlastet wenigstens unsere Gerichte mit überquellenden Falleingängen. So kann man das aussehen. Wir diskutieren ja auch die Frage, sollte man die Vielehe, weil jeder Muslim darf vier Frauen haben, sollte man die als kulturelle Identität nicht bei uns legalisieren? Das sage ich, das sind so die schleichenden Punkte, wo ich denke, nö, das möchte ich eigentlich nicht.
Sie rechnen ja, Herr Buschkowski, mit dem Vorwurf der Islamophobie. Sie setzen sich damit ja auch auseinander. Sie schreiben zum Beispiel, im Namen keiner anderen Religion wird in unserer Epoche mehr Leid unter die Menschen gebracht als im Namen Allahs. Weltweit sind in diesem Jahrhundert schon mehr als 350.000 Menschen durch islamistischen Terror gestorben. Die meisten Opfer sind Muslime. Wie begegnen denn Sie diesem Vorwurf, der auf Sie niederprasseln wird, ganz sicher?
Ja, nun ist es ja bei uns absolut üblich, dass jemand, der sich kritisch zu gesellschaftspolitischen Vorgängen äußert, sofort mit einem Etikett versehen wird. Und wenn Sie etwas gegen den Islam sagen oder ihn nur kritisch hinterfragen, dann sind Sie islamophob. Das ist so. Also das können Sie gar nicht verhindern. Das ist so, wie Sonnenschein auf Regen folgt. Ich setze mich überhaupt nicht mit dem Islam auseinander. Ich setze mich auch nicht mit meinem Nachbarn auseinander, der freitags in die Moschee geht und betet. Das ist nicht mein Punkt. Ich setze mich auseinander mit Fundamentalismus, mit dogmenbelasteter, scheinbarer Religionsausübung. Ich sage es noch einmal, Islamismus ist keine Religion. Das ist eine politische Herrschaftstheorie. Damit setze ich mich auseinander. Und ich möchte auch nicht, dass wir sagen, mein Nachbar ist ein Bombenschmeißer. Er ist es nämlich nicht. Und er sitzt auch nicht in einem Panzer. Und er hebt auch nicht mit einer Hand den Koran hoch und mit der anderen sticht er einen Menschen ab. Aber ich will darauf hinweisen, wo Fundamentalismus und Dogmatismus hinführt. Das können wir heute im Fernsehen sehen. Vor 6, 7 Jahren wäre es noch ein theoretisches Gebilde gewesen. Heute erleben Sie wir das praktisch.
Herr Buschkowski, es gibt eine Reihe von Vorschlägen von Ihnen. Teils sind Sie auch bekannt, hatten Sie auch schon im ersten Buch drin. Das kann man dann nachlesen. Die Überschrift ist ganz klar, Bildung ist das A und O. Ich möchte am Schluss nochmal versuchen, die Motivation des Heinz Buschkowski rauszukriegen. Und gestatten Sie einen Umweg. Haben Sie Kinder?
Nein.
Erklärt sich daraus ein Stück weit, dass besonders die Kinder, die Sie in Ihrem Bezirk haben, die Sie aufwachsen sehen, Ihnen ganz besonders am Herzen liegen? Geht Ihnen das nahe, was da passiert mit diesen Kindern?
Ja, weil ich mich in diesen Kindern selbst wiederfinde. Ich entstamme einer gesellschaftlichen Schicht, der es vor dem Zweiten Weltkrieg völlig verwehrt war, in gesellschaftliche Ebenen aufzusteigen, die wir heute die Mittelschicht nennen, das Bildungsbürgertum. Dass ein Junge wie ich aus sehr schlichten Verhältnissen am Schreibtisch des Bürgermeisters der Stadt sitzt. Und ich bin ein Kind dieser Gesellschaft, der Durchlässigkeit dieser Gesellschaft. Ich habe ihre Angebote genutzt, ich habe die Bücher aus der Stadtbücherei gelesen. Ich bin zur Schule gegangen, ich habe mein Leben lang gearbeitet. In 6 Monaten habe ich mein 50-jähriges Dienstjubiläum. Und diese Gesellschaft hat mir Wohlstand gebracht. Und ich habe in meinem ganzen Leben nie Existenzangst gehabt. Das verdanke ich dieser Gesellschaft. Und deswegen halte ich sie für erstrebenswert für junge Menschen und auch für verteidigenswert von uns Älteren. Und ich habe immer gesagt und wiederhole das, ich möchte, dass alle Kinder, die in Neukölln geboren werden und aufwachsen, die gleichen Chancen auf ein Leben in Wohlstand haben, wie sie Heinz Buschkowski hatte. Und die Kinder, die im Moment da bei mir sind, die haben diese Chancen nicht. Die Normalquote des Übergangs von der Grundschule ins Gymnasium, die Gymnasialempfehlung, liegt in Bezirken wie Wilmersdorf, wie Charlottenburg oder auch wie in Pankow zwischen 40% und 50%. Im Neuköllner Norden sind es 8-10%.
Was nicht immer nur am Schulsystem liegt, muss man aber dann eben auch mal sagen, weil die Elternvertreter ja sich sehr über die Eltern und deren Bildungsferne und deren Verhalten beklagt haben.
Ja, das natürlich, weil es auch an Eltern liegt, die sich in einer Welt bewegen, die mehrere hundert Jahre vorbei ist. Und deswegen sage ich ja, da muss die Gesellschaft ran. Ganztagsschulen, Kindergartenpflicht ab 3. Das sind Maßnahmen der Gesellschaft, um in die Köpfe der jungen Leute zu kommen. Ich will ja den Opa überholen. Ja, na klar will ich das. Und ich will auch Papa überholen. Und ich will, dass alle Jungs und Mädchen sagen, meine Kinder werden anders erzogen werden. Und ich möchte, dass die Kinder von der Schule kommen und einen Abschluss haben und dass sie den Beruf ergreifen können, der ihnen die Möglichkeit gibt, den schwarzen BMW zu kaufen, den sie sich so wünschen.
Herr Buschkowski, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch. Das war 12:22, zu Gast bei Ingo Kahle. Heute der Neuköllner Bürgermeister Heinz Buschkowski, SPD, über sein Buch Die andere Gesellschaft, Ullstein, 19,99 €. Nächste Woche Kinder machen ohne Sex. Ich rede mit dem Kulturwissenschaftler Professor Andreas Bernhard über Fortpflanzungsmedizin. Für heute danke, dass Sie uns zugehört haben.